Pasta Party. Wir servieren euch Mountainbike-Rennsport-News. Natürlich frisch und al dente. Mit Lars Hartwig und Ines Thoma. Hallo meine Lieben, willkommen zur mittlerweile schon 22. Folge von der Mountainbike-Pasta-Party. Ich wollte mich erstmal bedanken, ich war am Wochenende beim Bike-Festival in Freiburg und es war erstens ein wunderschönes Festival und zweitens haben mich ganz viele Leute auf dem Podcast angesprochen und da habe ich mich gefreut, das ist irgendwie so eine komische Sache, man redet immer in so ein Mikrofon rein und man sieht eigentlich nie jemanden, der zuhört und man denkt sich immer, hört überhaupt jemand zu und es hat mich sehr gefreut, vielen Dank. Für das Feedback, danke auch für das Feedback zu unserem BR-Dreh, was wir dort gemacht haben oder versucht haben zu machen aufgrund des Schneefalls. Aber genau, es war auf jeden Fall ein tolles Festival, ganz viele ehrenamtliche Helfer und kann ich jedem empfehlen, der in Deutschland wohnt oder angrenzend, dass er mal zum Bike-Festival Freiburg schaut. Das ist echt eine coole Sache. Genau, cool im wahrsten Sinne des Wortes, weil es hat eigentlich jede Nacht geschneit, wie überall in Deutschland. Deshalb habe ich mich extrem gefreut auf den diesjährigen Auftakt des Mountainbike-Weltcups, weil so ein bisschen Wärme kam dann doch rein durch Brasilien. Ihr habt dann abends Replay angeschalten und dann hieß es immer irgendwas von 28 Grad oder 32 Grad. Wie heiß es genau war, werden wir gleich erfahren. Auf jeden Fall hat mich das gefreut und hat mich so ein bisschen in den Bike-Vibe gebracht, obwohl bei uns eher so Skifahren angesagt war. Und natürlich nicht zufällig spreche ich heute mit einer Fahrerin, die im Moment auf Platz 20 liegt im olympischen Ranking, also in der olympischen Disziplin Cross-Country im Weltcup-Ranking. Somit ist sie beste Deutsche, was sicherlich im Jahr der Olympischen Spiele ein sehr erfreulicher Auftakt ist. Werden wir erfahren, wie erfreulich. Willkommen, Lia Schrievers.
Ja, hallo, ich freue mich, dass ich da sein darf.
Erstmal vorab, was macht der Jetlag, was macht die Brasilienreise, wie geht's?
Ja, also morgens ist gerade noch schon ein bisschen hart, aus dem Bett zu kommen, aber ansonsten wird's langsam. Ich habe jetzt auch heute Nacht fast durchgeschlafen, also bin auf einem guten Weg.
Okay, sehr gut, sehr gut. Ja, die Bilder waren echt in vielerlei Hinsicht beeindruckend. Ich finde, es waren die spannendsten Rennen, die ich seit langem gesehen habe. Es war eine mega spektakuläre Strecke. Deshalb starten wir doch gleich mal mit dem Thema. Wie war's in Brasilien? Nimm uns doch mal ein bisschen mit auf deine Südamerika-Reise. Wie muss man sich das vorstellen? Jetzt gleich mal so Anreise. Wer packt da deine Sachen? Wer kümmert sich um die Flüge? Wie funktioniert das bei dir?
Ja, mit der Anreise haben wir gleich ein gutes Thema erwischt. Also ich war in dem Fall jetzt mit dem Nationalkader unterwegs. Das war eigentlich super angenehm, weil die kümmern sich dann um alles. Die buchen die Flüge, man kriegt die Infos, die buchen die Unterkunft und alles. Wir sind da über Nacht hingeflogen von Frankfurt nach Sao Paulo, sind dann brasilianischer Zeit, glaube ich, so gegen 4 Uhr gelandet, also ziemlich früh. Haben unseren Mietwagen geholt, weil wie immer, Mietwagen gibt es ab und zu Probleme, aber hat alles dann im Endeffekt doch funktioniert. Waren guter Dinge, dass wir relativ früh um 8 in unsere Unterkunft einchecken und haben dann mal das Suchen angefangen und haben unsere Unterkunft nicht gefunden.
Also, Optimal. Also
es gab irgendwie so mehr oder weniger zwei Adressen und an der einen war irgendwie nur so eine Art Industriegebiet und absolut kein Haus zu sehen, was der Unterkunft ähnlich gekommen wäre. Und von da an ging es dann auf einer Schotterstraße weiter und da waren dann noch so einzelne Häuser, da haben wir dann mal geklopft und da haben halt Einheimische gewohnt, die dann irgendwie mit Google Translate versucht haben uns zu erklären, dass sie nicht wissen, wo unsere Unterkunft ist.
Ja.
Da ging das Abenteuer dann direkt mal los.
Ja, das ist ja die absolute Härte. War der da in der Großstadt oder war das dann schon auf dem Land oder wo genau?
Genau, also das ist ein bisschen nördlich von Sao Paulo gewesen. Also wir sind dann schon raus aus der Riesenstadt Sao Paulo. In Mairipora war ja der erste Weltcup, das ist eine kleinere Stadt, recht übersichtlich. Und dann waren wir noch ein Ticken nördlich, war eigentlich unsere Unterkunft angedacht. Wir haben dann echt lange gesucht und verschiedenste Leute gefragt, sind da ganz wilde Schotterstraßen hoch und runter gefahren und haben einfach nichts gefunden. Und dann irgendwann mittags entschieden, wir gehen jetzt mal in ein Café mit Internet und versuchen hier mal Deutschland zu kontaktieren und zu sagen, dass wir das absolut nicht finden. Dann haben die versucht, uns quasi zu sagen, ja, hier, wir versuchen Kontakt aufzunehmen mit den Besitzern, wir versuchen hier Connection herzustellen, haben uns dann nochmal einen Standort geschickt, wo wir bitte hinschauen sollen, dann sind wir nochmal losgetigert, waren dann wieder vor einem Haus gestanden, wo auch eine super nette Frau gewohnt hat, die dann im Endeffekt hat die kurz ihre Kinder in die Englischschule gefahren, hat dann gemeint, wir sollen warten. Die konnte auch wieder kein Englisch, hat aber dann die Englischlehrerin am Telefon gehabt, als sie zurückkam, damit jemand mit uns Englisch sprechen kann. Also die Leute waren wirklich super hilfreich.
Echt?
Ja, aber toll. Im Endeffekt hat es uns trotzdem nichts gebracht und wir haben diese Unterkunft einfach nicht gefunden. Und irgendwann am Nachmittag, also nachdem wir 12 Stunden auf den Beinen waren, um 16 Uhr, haben wir dann gesagt, es reicht. Wir wollen einfach noch was zum Schlafen. Mhm. Haben dann auf eigene Faust nochmal Airbnb durchforstet und eine Unterkunft gefunden.
Und da seid ihr dann auch geblieben? Oder seid ihr dann?
Genau, wir haben gesagt, also eigentlich, wir haben keine Lust, dann nochmal umzuziehen, gerade mit dem ganzen Gepäck, teilweise mit 2 Fahrrädern dabei. Das ist einfach ein Act. Wir wollen jetzt was, wo wir für knapp 2 Wochen dort bleiben können. Aber mit Airbnb kann man sich auch vorstellen, wenn man um 16 Uhr anfragt, ob man heute Abend kommen kann, sind die vielleicht nicht ganz vorbereitet.
Ja.
Deswegen haben die dann auch erstmal gemeint, ja, wir sollen erst am nächsten Tag kommen, weil sie müssen noch putzen. Dann haben wir gesagt, wir wollen eigentlich nur ein Bett zum Schlafen, ob wir trotzdem kommen können. Und sie würden am nächsten Tag dann, also kommen zum Putzen. Da haben sie dann auch gesagt, okay, Deal, ihr kommt, wir putzen am nächsten Tag. Ich dachte, wie wild kann es sein? Aber der Standard in Brasilien ist, glaube ich, eh schon nicht der europäische. Und wenn es dann noch nicht mal geputzt war, waren wir dann trotzdem ein bisschen schockiert. Also die Unterkunft war wirklich, im ersten Moment dachten wir so, nee, das gibt's nicht. Also da sind Ameisen durch die Küche gelaufen, da war unabgewaschenes Geschirr, da war gammeliges Gemüse im Kühlschrank. Die Matratzen waren noch nicht überzogen und die waren aber auch in dem Zustand, dass du sagst, du willst sie eigentlich nicht unüberzogen sehen. Aber im Endeffekt haben wir dann gesagt, okay, wir haben jetzt was zum Schlafen und wir haben aber gesagt, wir essen jetzt auch nur noch Müsli, weil niemand wollte in der Küche irgendwas kochen und genau. Gehe erstmal ins Bett. Im Endeffekt kamen dann am nächsten Tag Leute, die den Pool, den wir sogar hatten, ein bisschen geputzt haben, also den Rasen gemäht, dann nochmal einen Tag später kamen noch Leute, die das Haus ein bisschen geputzt haben, also es war dann in einem Zustand, dass man es aushalten konnte und man hat sich irgendwie dann auch ein bisschen dran gewöhnt. Und ansonsten hatte das Haus eigentlich alles, was man gebraucht hat. Es war für jeden Platz zum Schlafen, es war Platz zum Räder reparieren und putzen. Wir waren von der Lage her so, dass wir mit dem Rad selber zur Strecke fahren konnten. Von daher hatten wir dann eigentlich alles, was wir gebraucht haben.
Wie groß war euer Team oder wie viele Leute sind da von Deutschland jetzt mit dem BDR unterwegs gewesen?
Wir waren 5 Sportler. Ja, 5 Sportler und dann der Nachwuchsbundestrainer in dem Fall, der ist spontan eingesprungen, der Juniorenbundestrainer Marc Schäfer, weil unser Bundestrainer dann doch nicht konnte und ein Mechaniker.
Mhm. Genau. Okay. Mhm. Und du warst erst einmal im BDR unterwegs? Auf dem Weltcup?
Nee, ich war in der U23 im Weltcup komplett die 4 Jahre, da war ich eigentlich ziemlich oft mit dem BDR unterwegs. Dann im ersten Elitejahr war ich ja in dem Profiteam Maloja Pushbikers und war entsprechend mit denen unterwegs. Im zweiten Jahr war ich dann gar nicht mehr im Kader. Da habe ich dann auch quasi auf eigene Faust gemacht. Und seit letztem Jahr bin ich wieder im Kader. Oder vorletzten Jahr? Nee, letzten Jahr, ja. Und war dann letztes Jahr auch schon Übersee-Weltcups mit dem BDR zum Beispiel in Kanada und USA unterwegs. Also habe da schon ein bisschen Erfahrung.
Und profitiert man da davon jetzt die Strecken? Waren ja extrem technisch, extrem sprunglastig. Ich kann mir vorstellen, oder so ist es zumindest im Enduro, dass du halt, wenn du jemand hast, mit dem du trainieren kannst, der dir hilft, über die Sprünge zu fahren, dass es wesentlich leichter ist. Ist es im BDR vielleicht einfacher als in einem Team, wo man ja oft die einzige Frau ist? Oder wie war das jetzt so im Vergleich für dich im Training?
Ja, also erstmal muss man sagen, dass nur die zweite Strecke eigentlich so anspruchsvoll war. Die erste war eigentlich ziemlich easy, also da musste man kaum was anschauen beim Abfahren, was aber auch mal ganz schön ist, so verschiedene Strecken dann zu haben.
Ja, das stimmt, ja.
Und es war aber eigentlich auch bei der ersten schon so, dass man sich dann trotzdem auch mit den Jungs mal ein bisschen zusammengetan hat und überlegt hat, ja, wie fahrt ihr da die Linie? Man spricht sich dann schon auch ab danach. Die Jungs waren auch viel mit Kamera auf der Strecke, dann schaut man es zusammen an und sagt, ah, okay, ihr fahrt da lang, wie findet ihr denn die Linie? Gerade jetzt in Araxá mit den vielen Sprüngen ist aber so, dass das erste Training ist Frauentraining. Das heißt, das sind erstmal 2 Stunden nur die Frauen drauf und die Jungs dürfen gar nicht drauf. Und das ist dann in dem Fall mit den Sprüngen war es schon so, puh, okay, jetzt schauen wir mal. Schauen wir mal, welche Frauen da zuerst drüber springen und schauen uns das hier erstmal an. Mhm. Aber was eben super schön zu sehen war, dass es irgendwie allen ähnlich ging und alle erstmal ein bisschen Respekt vor den Sprüngen hatten und dann Klar, ein paar Techniktrainer sind dann auch dabei, die dann anfangen, die ersten da über die Sprünge zu ziehen. Dann sieht man es, dann, wenn man jemanden springen sieht, sieht es meistens auch schon halb so wild aus.
Stimmt, ja.
Und da haben auch wirklich dann alle zusammengeholfen. Also ich habe dann auch einfach selber Alessandra Keller gefragt, habe gesagt, ob ich ihr einfach kurz hinterherfahren darf über den Sprung. Und sie, ja, klar. Also das
Ah,
ist dann
cool.
wirklich untereinander, alle helfen da ein bisschen zusammen und sind hilfsbereit, andere Leute quasi vorzufahren. Und dann hat es auch nach und nach super funktioniert.
Und in der Übertragung haben Sie gesagt, dass ein, zwei Schlüsselstellen noch entschärft wurden fürs Rennen. Was waren das dann für Passagen, die dann nicht mehr dabei waren?
Also die wurden nicht komplett rausgenommen. Ich weiß es tatsächlich auch gar nicht ganz genau, weil sie die nach dem Trackwalk entschärft haben. Und ich habe in dem Fall gar keinen Trackwalk gemacht. Ich habe aber nur ein bisschen mitbekommen, dass wohl diese eine lange Abfahrt, die man, denke ich, auch auf der Übertragung gesehen hat, wo so verschiedenste Linien gab, ein bisschen Steine drin lagen. Da lagen wohl deutlich mehr Steine am Anfang drin. Also das war wohl ziemlich wilde Linie auch. Und jetzt war es eigentlich viele Linien, aber jetzt keine, die so super wild war. Und ich glaube, von den Sprüngen haben sie auch noch mal welche entschärft. Oder den einen haben sie, glaube ich, noch als Table umgebaut statt ein Double. So Sachen haben sie noch gemacht.
Schön. Ja, und deine Rennen? Wie war das erste Rennen? Wie war das zweite Rennen für dich?
Ja, also im Endeffekt waren es ja vier. Wir hatten ja noch den Short Track jeweils
Stimmt,
davor.
Ja. Ja, das ist eigentlich Wahnsinn, gell? Das ist dann schon viel in der kurzen Zeit. Vier Rennen, krass.
Ja.
Und vor allem immer den Short Track am Vortag. Das finde ich auch richtig krass.
Ja, das ist ja jetzt neu dieses Jahr, dass man den Pausentag nicht mehr hat. Wie man immer so schön sagt, das ist für alle gleich.
Ja, klar.
Aber es gibt ja trotzdem Leute, die sich damit irgendwie einfacher tun als andere. Ich war jetzt eigentlich positiv überrascht, muss ich sagen. Ich habe jetzt nicht das Gefühl gehabt, dass es mich jetzt so sehr ermüdet noch am nächsten Tag. Und konnte auch jeweils gut schlafen, was ja dann auch immer so ein Ding ist. Nach dem Rennen kann man manchmal nicht so gut schlafen, aber das hat eigentlich ganz gut funktioniert. Vor allem dadurch, dass er eben jetzt mittags ist und nicht mehr, sonst war ja Freitagabend. Da war dann teilweise schon das Schlafen ein bisschen beeinträchtigt.
Ja, klar, ja, das glaube ich.
Genau, aber von daher war ich da mit der Erfahrung schon mal zufrieden, mit meiner Shorttrack-Erfahrung an sich nicht so ganz. Vor allem der erste Shorttrack war sehr enttäuschend für mich, weil eigentlich Shorttrack ein bisschen meine stärkere Disziplin ist. Ich bin so ein bisschen eine Sprinterfahrerin und habe eigentlich darauf gesetzt, dass ich da ganz gut fahre und musste dann erstmal wieder in Kauf nehmen, dass ich es nicht in die Top 24, die dann in den ersten drei Startreihen reinstehen, geschafft habe. War dann, ja, so direkt nach dem Rennen ist dann meistens die Enttäuschung auch am größten und dann geht die Abwärtsspirale von den Gedanken auch schnell mal los. Und die hat mich in dem Fall dann auch so direkt runtergezogen, dachte, was mache ich hier eigentlich? Und ich dachte eigentlich, ich habe eine gute Form, aber alle anderen sind einfach besser und es hat überhaupt keinen Sinn und am liebsten würde ich wieder heimfliegen. Also, ist so ganz
verrückt,
extrem.
Was der Kopf dann macht. Oh.
Genau, und dann, ja, im Endeffekt irgendwann denkt man dann wieder ein bisschen rationaler, denkst du, okay, also erstens kann ich hier jetzt gar nicht heimfliegen. Und
genau, also, heute geht gar kein Flug mehr, kannst du bis morgen überleben.
Genau, also ich muss jetzt eh morgen dieses Rennen fahren und außerdem hier der ganze Aufwand, den alle anderen quasi hier für mich betrieben haben, den, ich muss es hier auf jeden Fall jetzt noch ein bisschen probieren. Und
gute Entscheidung in dem Fall. Ja.
Genau, das weiß man in dem Moment nicht.
Stimmt.
Und was aber schon auch gut ist, ist dann einfach Leute drumherum zu haben, die einen aufbauen und die einem dann irgendwie trotzdem wieder sagen, dass sie an einen glauben und dass es am nächsten Tag besser wird. Und habe dann auch so langsam mein Selbstvertrauen wieder gefunden bis zum nächsten Tag, stand dann auch eigentlich recht motiviert am Start und habe echt Glück gehabt mit dem Start, gerade wenn man weiter hinten steht, da gehört auch echt Glück dazu am Cross Country, dass man irgendwo eine Lücke findet und durchkommt und war relativ schnell so um den 20. Platz da auch. Und das war das Erste, was einfach schon mal motiviert, wenn man vom Start aus dann an einer guten Position unterwegs ist.
Voll.
Und hat mich auch einfach viel besser gefühlt als erwartet tatsächlich, war dann in der Gruppe mit Fahrern um mich rum, die eigentlich normal über meinem Niveau sind. Wo du dann auch denkst, okay, geil, fahren wir jetzt mal mit. Und war vom Tempo und allem echt gut handelbar für mich. Und bin dann echt ziemlich lang mit einer großen Gruppe, die ein bisschen geschwankt hat. Manchmal kamen welche von vorne, manchmal von hinten durchgefahren. Immer so, ich glaube, so zwischen 16 und 20 war die Gruppe von den Plätzen.
Mega.
Und genau, am Ende dann auch nochmal kurz die Führung von der Gruppe übernommen. Und
das hab ich gesehen,
ganz zum Schluss Die Anne Terpster hat dann noch das bessere Finish gehabt, da kann ich dann nicht mehr ganz gegenhalten. Die ist dann 15. geworden und ich 16. Aber das war wirklich eine sehr, sehr große Erleichterung, das Rennen, vor allem nach dem Tag davor, dass es irgendwie doch gar nicht so schlecht ist, meine Form, und doch nicht alle anderen ganz viel besser sind als ich. Deswegen, ja, war ich da dann schon sehr happy im Ziel.
Cool, gratuliere, echt super.
Okay.
Wie hast du das gemacht mit der Hitze? Ich habe einige Fahrer gesehen, die irgendwie während dem Rennen sogar so Coolpacks irgendwie hinten reingestopft haben. Machst du sowas oder ist das mit
Wasser? Ja, genau, also das ist Eis normalerweise in solchen Socken einfach drin. Ich denke, da haben alle ganz gute Kühlstrategien gefahren. Wir hatten ja auch den Vorteil ein bisschen, dass wir die Woche davor war da schon ein C1-Rennen auf der Strecke. Das sind wir auch schon gefahren. Dementsprechend hatten wir dann schon ein bisschen Erfahrung, wie es ist, in der Hitze zu fahren und dann auch noch genau auf der Strecke. Und wir haben eigentlich sowohl in der unteren als auch in der oberen Tech-Feed-Zone jeweils eine Flasche Wasser angenommen, die wir uns drüber gekippt haben. Hatten am Start, habe ich eben so ein Eispack im Nacken gehabt und habe einmal noch während dem Rennen mir dann auch noch mal einen hinten reingesteckt, also den geswitcht. Und auch zweimal, also sowohl unten als auch oben, trinken angenommen. Also man ist dann schon ganz schön beschäftigt und es war auch wirklich krass zu sehen, wie viel Betreuer man dann plötzlich für so ein Hitzerennen braucht, weil wenn es jetzt nicht heiß ist, dann reicht tatsächlich ein bis zwei Betreuer, also einen, der halt eben einmal pro Runde was zu trinken angibt. Das ist normalerweise auch nur einmal pro Runde erlaubt. Und in dem Fall, weil es so heiß war, war es an beiden erlaubt und dann eben an beiden zweimal was anzunehmen, also sowohl trinken als auch Kühlwasser. Plötzlich stehen da halt, müssen da 4 bis 5 Leute in der Tech-Zone stehen und denkst du, okay, das ist krass.
Krass.
Ja.
Vor allem die Tech-Zones sind zum Teil so flach, dass man ja mit so einer Geschwindigkeit da durchfährt. Ich finde, von außen sieht das immer so spektakulär aus, irgendwie total hektisch und dann denke ich, wie funktioniert das überhaupt? Also entweder sind die Geschwindigkeiten so hoch geworden oder es ist oft so, dass es einfach so ein bisschen ungünstig positioniert ist. Aber ich finde, wenn es nicht am Berg ist, dann sieht es von außen immer irgendwie total hektisch aus.
Ja, ich finde vor allem bei den Männern, die sind ja dann trotzdem nochmal einen Tick schneller.
Ja, wie die da durchspringen.
In größeren Gruppen.
Genau.
Und dann ist richtig Chaos.
Total. Ja, spannend. Jetzt ist ja eben dieses ominöse olympische Jahr und wie geht man da jetzt um nach so einem Rennen? Ich frage mich da immer, sagen wir mal, beim Weltcup ist es ja so, dass die anderen deutschen Starterinnen jetzt nicht die direkte Konkurrenz von dir sind, sondern dass man vielleicht eher sagt, wir sind das Team Deutschland und wir haben das und das erreicht und auf einmal ist dann Olympia und auf einmal ist viel mehr Konkurrenzdenken da, zumindest von außen betrachtet. Siehst du das auch so? Ist es innerhalb vom Team anders als sonst?
Also so richtig spüren tut man es nicht. Ich denke, so unterschwellig ist es auf jeden Fall vorhanden, weil vor allem jetzt langsam klar ist, dass bei den deutschen Frauen tatsächlich nur eine starten wird. Und es ist einfach schon wenig. Das heißt, man weiß, es wird nur eine einzige von uns gehen. Wahnsinn. Irgendwie bisher war es auch noch ein bisschen dieser Versuch, diesen zweiten Startplatz zu ergattern, das läuft ja über Nationenranking, das heißt, da zählen die besten 3 deutschen Fahrerinnen über 2 Jahre rein und je mehr Punkte wir sammeln, desto besser liegen wir am Ende. Es war aber, weil wir eben ziemlich viele Verletzungsleute oder Nadine Perks eben Schwangerschaft hatten, einfach immer wieder Leute, die keine Punkte gebracht haben und dementsprechend schon dann länger absehbar, dass es eng wird und jetzt nach den Brasilien-Weltcups ist es klar, dass es nicht mehr reichen wird.
Ach, ist jetzt schon klar eigentlich, okay.
Ja, also der 8. Platz, da liegt England gerade drauf, der den letzten 2. Startplatz bekommt. Die sind 600 Punkte, glaube ich, gerade vor uns und es gibt nicht mehr so viele Rennen, um das aufzuholen. Okay. Also selbst wenn wir alles gewinnen würden und die nichts, geht es einfach nicht mehr.
Okay.
Ja. Aber deswegen war so ein bisschen da noch dieser Teamgedanke auch gerade letztes Jahr zu spüren, so wir müssen da hier zusammenarbeiten und uns aufteilen in den Rennen und so, das war eigentlich ganz cool. Und auch eben noch mehr dieses, man freut sich entsprechend dann noch mehr, wenn der andere gut fährt, weil das ja irgendwie für alle dann gut ist. Und jetzt war das eben dann doch langsam durch, das Thema. Und ja, also ich bin super froh, weil wir uns schon alle richtig gut verstehen. Ich war jetzt eben auch mit der Ronja Eibel dann jetzt 2,5 Wochen in dem Zimmer. Also man ist dann schon auch einfach eng zusammen und auch mit einer Leonie Daubermann oder einer Nina Benz verstehe ich mich einfach super gut. Wir sind seit Juniors zusammen unterwegs. Deswegen ist da jetzt nicht so, dass ich irgendwie so richtiges Konkurrenzdenken spüre und denke so, ah, Mist, jetzt war die vor mir oder so, aber klar, unterschwellig ist, glaube ich, jedem bewusst, es wird einfach nur einer gehen und jedes Mal, wenn man selber vor den anderen ist, ist es halt ein Pluspunkt, um am Ende die Person zu sein.
Ja, ist krass. Eine Starterin in so einer großen Nation ist einfach nur krass.
Ja.
Sind die Schweizerinnen die einzigen, die dann drei haben?
Oder? Es gibt keine drei Startplätze mehr.
Ach, die haben auch keine drei.
Also es wurde geändert, Tokio gab es ja noch, ja, aber genau. Die Regel ist eben jetzt, dass das Maximum, was ein Land haben kann, ist zwei Startplätze.
Gut, ist bei denen.
Das ist schon hart.
Also, wenn man dann Zehnte wird und dann ist man nur die Viertbeste, oder? So war es doch in dem
Korrekt.
Fall.
Korrekt, ja. Deswegen, klar, es ist hart, dass bei den Deutschen nur eine geht, aber wenn man es dann mit anderen vergleicht.
Ist es auch hart, ja.
Ist es auch noch halb so wild, weil wir ja trotzdem jetzt die beste Deutsche quasi eigentlich noch nicht mal auf dem Niveau von der viertbesten Schweizerin ist.
Ja, ja, klar, wenn man es so sieht. Schade eigentlich, weil oft beim Olympischen Rennen erscheinen dann die Starterfelder auch relativ klein. Und dass es dann zum Zuschauen immer gar nicht so spannend ist wie ein Weltcuprennen, gell? Und dann ist es doch irgendwie schade, dass so viele hochkarätige Fahrerinnen gar nicht fahren dürfen.
Ja, also an dem System ist wirklich viel problematisch, aber aktuell können wir nichts daran ändern. Es sind 36 Starter, die da noch stehen. Das ist ein Mini-Starterfeld, das ist kleiner als ein Short-Track-Starterfeld.
Ja, komisch, gell? Mhm. Okay, und dann ging es zum zweiten Rennen. Wie lief da die Woche dazwischen ab? Wie erholt man sich da oder was passiert da so für jemand, der jetzt vielleicht da nicht so einen Einblick hat, wie so ein Weltcup funktioniert?
Genau, also wir sind in dem Fall am Dienstag nach dem Rennen hochgefahren. Viele sind auch schon am Montag hochgefahren. Wir haben gesagt, wir nehmen uns den Montag quasi noch Zeit, trainieren dann nochmal vor Ort und packen dann unsere Sachen. War dann 7 Stunden Fahrzeit, glaube ich, ungefähr in den Norden nochmal. Es wurde schon angekündigt, dass die Strecke gegen Ende ein bisschen schlechter werden soll. Wir haben uns schon eigentlich aufs Schlimmste eingestellt mit Schotterweg und allem Möglichen. War dann aber doch gar nicht so wild. Also es war tatsächlich bis zum Schluss asphaltiert, einfach nur teilweise extrem große Schlaglöcher. Und auch eigentlich eine schöne Strecke zu fahren. Ja, dann sind gut durchgekommen, waren dann irgendwann am Dienstag spät nachmittags in der neuen Unterkunft. Die haben wir auch direkt gefunden, was uns schon mal sehr positiv überrascht hat. Ansonsten hatten wir uns bis dahin ja schon ein bisschen mit dem brasilianischen Standard abgefunden, dass es eben vielleicht nicht ganz so sauber ist wie in Deutschland. Und das waren die Wohnungen dann auch wieder, aber ansonsten war die von der Lage wieder super. Wir waren in dem Fall nicht mal einen Kilometer weg vom Rennen, also wir haben die Musik vom Renngelände bei uns gehört, was einfach logistisch super entspannt ist, weil man da direkt dort ist und auch die Betreuer teilweise hinlaufen konnten mit ihrem Zeug. Und gerade die Brasilien-Weltcups waren ja auch von den Fans jetzt ziemlich gut besucht. Mhm. Und da war wirklich dann auch ein Verkehrschaos. Und da warst du einfach froh, wenn du nicht unbedingt mit dem Auto dahin fahren musstest, sondern einfach zwischendran vorbeilaufen konntest.
Wie sind die brasilianischen Fans von der Stimmung?
Die sind richtig gut. Ja. Die gehen richtig ab. Und das ist auch irgendwie schön zu sehen, weil sie auch einfach alle Leute feiern und es ist eigentlich vollkommen egal, ob du jetzt da Erste oder 40. geworden bist, gefühlt. Die gehen einfach ab und haben Spaß. Ja, und, ja, richtig gute Stimmung.
Toll. Das heißt, ihr seid dann Dienstag dort und müsst am Samstag wieder Rennen fahren, richtig?
Genau. Ja. Genau. Also da ist dann noch ein bisschen Zeit gewesen. Man darf immer auch erst donnerstags auf die Strecke. Also Mittwoch hätte man Trackwalk machen können. Wir haben in dem Fall gesagt, das reicht uns quasi, wir nehmen uns lieber mehr Zeit in der ersten Runde und machen da so einen halben Trackwalk mit, den wir das Rad immer wieder weglegen. Und waren Mittwoch dann einfach so ein bisschen dort trainieren und am Donnerstag Vormittag dann das erste Mal auf die Strecke. Und wir haben tatsächlich, also wir Mädels haben 2 Stunden für unsere erste Runde gebraucht. Es war wirklich ein halber Trackwalk, weil du immer dein Rad erstmal wieder zur Seite gelegt hast, dann bist du irgendwo vorgelaufen, hast geguckt, dann hast du andere Fahrer schon mal eben beobachtet, wie fahren sie das, verschiedenste Linien angeguckt, dann bist du auch erstmal 2, 3 verschiedene Linien abgefahren, bis du dann entschieden hast, welche sich jetzt am besten anfühlt und so. Und dann, also es war definitiv mein längster erster Track-Check, aber ja, war schon cool und war natürlich dann auch so vom Gefühl, wenn man dann die Sprünge gesprungen ist, dann fühlt sich einfach gut an, wenn man diese Angst mal kurz überwunden hat und dann merkt, ist doch gar nicht so wild und funktioniert ja doch alles. Ja.
Ja, falls es jemand nicht gesehen hat, also es waren richtige Doublesprünge, gell? Also richtige massive Sprünge eigentlich.
Ja, und auch so Gaps. Also ich glaube, es sind auch einige Hinterräder zerschellt an diesen Gaps an dem Wochenende. Ich habe zum Glück keins kaputt gemacht.
Sehr gut. Ja. Und auch viel Linienwahl kam mir vor, oder? Es waren ein paar so Uphill-Passagen, wo wirklich eigentlich drei Linien offen waren, die irgendwie gut aussahen.
Ja, genau, sowohl beim Uphill als auch beim Downhill, bei dieser langen Abfahrt, waren echt verschiedene Linien, die auch alle ähnlich schnell dann waren, wo man sich einfach raussuchen konnte, wo man sich wohlfühlt. Und ansonsten gab es dann noch ein paar, ja, im Endeffekt B-Linien eben, die dann schon eigentlich langsamer waren, aber die sind man zum Teil dann auch erstmal abgefahren, bevor man sich dann die A-Linie getraut hat. Genau.
Sehr schön.
Und dann Freitag nochmal auf der Strecke, also ist im Endeffekt, wenn man am Samstag Crowdtrack hat, hat man einfach nur Donnerstag und Freitag, um mit der Strecke klarzukommen, weil am Samstag könnte man zwar theoretisch vor oder nach dem Crowdtrack drauf, aber ist halt dann auch viel. Deswegen muss halt eigentlich dann am Freitag die Strecke sitzen. Ich bin dann auch am Freitag nochmal eine zügige Runde gefahren, dass man schon mal merkt, okay, wie fühlt es sich denn an, wenn ich jetzt hier schneller fahre? Das ist dann doch manchmal ein bisschen anders und auch mit hohem Puls dann Sachen zu springen. Genau, war aber dann zufrieden mit meiner schnellen Runde. Und dann heißt es eigentlich Füße hochlegen für einen Shorttrack. Dann war Samstagmittag der Shorttrack. Ich war dann nochmal motiviert, dass ich es vielleicht verbessern kann, mein Shorttrack-Erlebnis. Musste ich dann aber wieder geschlagen geben und ja, war dann irgendwie 28. wieder im Endeffekt. Hab dann irgendwie aber in dem Fall direkt eingesehen, dass es okay ist und dass es halb so wild ist. Das ist nur der Shorttrack quasi. Wenn ich gut starte, dann ist es nicht so schlimm. Und habe gesagt, okay, gut. Keine Ahnung, warum die Shorttrack-Form noch nicht da ist, beziehungsweise ein bisschen weiß ich eigentlich schon, weil einfach noch die spezifischen Trainingseinheiten dafür noch nicht so vorhanden waren. Ich meine, es ist trotzdem erst April, muss man sagen. Ja, ja. Ich bin noch nie im April bis dahin Weltcup gefahren, deswegen habe ich dann gesagt, okay, der nächste ist dann erst Ende Mai in Novemesto, bis dahin habe ich noch Zeit, die Form zu verbessern. Genau. Und ich konzentriere mich einfach auf den Sonntag und ja, habe mich dann am Sonntag auch wieder motiviert an den Start gestellt, bin eigentlich wieder ziemlich gut durchgekommen für meine Verhältnisse, war glaube ich sogar mal kurz auf Platz 19 schon direkt nach dem Start.
Wie waren das mit diesen Staus da nach dem Start? Das sagen wir so aus, als ob das echt saublöd baut wurde, dass es dann direkt so schmal wurde. War das für euch auch so, ja?
Ja, also das ist ja halt immer mal ein Problem. Eigentlich brauchst du schon einen Startloop, der wirklich breit ist, damit sich das Feld einfach mal ein bisschen sortieren und auseinanderziehen kann. Das war in dem Fall wieder nicht so schön gelöst. Es wurde eigentlich ziemlich schnell eng und steil und man musste dann laufen. Und ja, war sowohl in Mairepora als auch in der Raksha so, dass man da mal kurz laufen musste, aber ich glaube, die sind wirklich ab Position 5, 6, 7 oder so, mussten die da laufen.
Ja, auch bei den Männern, ja. Da war auch ab, ich glaube, 5, 6, das ist ja irgendwie...
Ja, okay. Deswegen, ja.
War halt so.
Da muss man dann einfach mit leben. Ich bin da auch recht gut eben durchgekommen. Und ja, dann hat sich kurz danach leider noch eine im Startloop quasi vor mir abgelegt und ich bin nicht mehr ganz an ihr vorbeigekommen und bin zwar nicht gestürzt, aber musste dann quasi so halb über ihr Fahrrad fahren und auch ausklicken und dann, wenn es so eng ist, sind halt dann auch gleich 3-4 Fahrerinnen an dir vorbei. Und dann habe ich auch gemerkt, okay, irgendwie geht es mir heute doch nicht so gut wie erhofft und musste erstmal ein bisschen das Starttempo federn lassen. Bin dann gleich bis auf 26 oder 27 zurückgerutscht, so genau weiß man es dann auch immer nicht im Rennen. Aber auf jeden Fall habe ich gemerkt, okay, es geht gerade erstmal rückwärts. Also nicht ganz das, was ich mir erhofft habe. Und habe dann eben entschieden, weil ich mich eh nicht ganz so fit gefühlt habe, dass ich jetzt erstmal ein bisschen Speed rausnehme, um hier meinen Rhythmus zu finden. Und habe dann in der zweiten Runde, glaube ich, schon die ersten Leute in der Tech-Zone stehen sehen oder mit einem Hinterrad laufen sehen, wo kein Reifen mehr drauf war. Wo ich dachte, okay, gerade in der Hitze und im Eifer des Gefechts muss man hier echt aufpassen auf der Strecke, dass man hier sauber fährt. Und vielleicht ist es ganz gut, hier erstmal das ruhiger angehen zu lassen und dafür einfach eine ordentliche Linie zu fahren und das Rennen sauber durchzubringen. Und habe vor allem zu meiner Überraschung auch gemerkt, dass ich mich eigentlich erholt habe von dem schlechten Gefühl am Start und irgendwie dann meinen Rhythmus wirklich gefunden habe und dann immer weiter vorgefahren bin. Und auch meine Rundenzeiten zum Ende noch verbessern konnte. Ich meine, das sieht man erst im Nachhinein. Aber man sieht halt trotzdem, dass man irgendwie Fahrer aufwehrt. Und das motiviert dann. Und ja, der Bundestrainer hat auch sehr, sehr gut angefeuert und Zeiten durchgegeben am Streckenrand, wo man dann schon gemerkt hat, okay, da vorne kommt die nächste.
Was sind da Infos, die dir was bringen? Was für Zeiten willst du da gern hören?
Also eben, was er jetzt gemacht hat, was richtig gut war, waren die Abstände zu denen davor und dann noch kombiniert teilweise mit Infos, dass eben meine Rundenzeit jetzt teilweise schon schneller war. Also er hat dann zum Beispiel einmal gesagt, die nächsten sind 20 Sekunden weg, aber meine Rundenzeit ist gerade 15 Sekunden schneller.
Ah, okay.
Und dann kann ich mir auch ausrechnen, dass es vermutlich, wenn es so weitergeht, nicht lang dauert, bis ich die eingefangen habe. Und das ist dann schon motivierend natürlich.
Und an was lag das, dass so viele Plattfüße waren? Waren das wirklich die Sprünge oder waren da andere irgendwie scharfe Kanten oder sowas?
Also ein paar waren, denke ich, bei den Frauen schon die Sprünge, aber gerade auch was Männerplatten anging, war vor allem diese lange Abfahrt, wo sie ja, wie ich schon gesagt hatte, noch Steine raus haben, aber es waren noch Steine drin, halt auch so kleinere. Und wenn du da einfach nicht sauber gefahren bist, hast du halt mal einen mitgenommen. Ich denke, da sind viele Platten geschossen worden, wobei das noch ein recht dankbarer Platten ist, weil die Texturen wirklich eigentlich direkt danach war. Ich habe aber auch noch mitbekommen, dann nochmal ein Stück später bei so einem, das ist kein so richtiger Sprung, es war so ein bisschen gesprungen und dann über so Holzbalken drüber und da so teilweise noch drauf gelandet. Und das ist mir tatsächlich auch einmal passiert im Rennen, dass ich da gelandet bin und mein Hinterrad durchgeschlagen ist. Und ich irgendwie dachte, da war doch gar nichts und da ist auch im Training nie was passiert. Und zum Glück hat meine Reifen-Felgen-Kombi aber gehalten. Und ich habe dann einfach in der nächsten Runde entschieden, okay, ich springe jetzt einfach an der Stelle einen Ticken weiter nach rechts. Ich weiß nicht, was da links war. Aber wir gehen ihm jetzt irgendwie mal aus dem Weg und dann war auch alles gut. Und im Herrenrennen hat einer von den Deutschen da zwei Felgen zerschossen an der Stelle und hat danach auch gemeint, er weiß gar nicht, was da war. Da ist noch nie was passiert im Rennen, aber vielleicht hat sich's auch verrutscht, quasi im Vergleich zum Training, dass da dann doch irgendwie eine Kante sich rausgezeigt hat, die irgendwie dann doch ziemlich fies war. Ja.
Ja, zwei von den deutschen Starterinnen, Leonie Daubermann und Ronja Eibel, sind ja auch nicht ins Ziel gekommen beim zweiten Rennen. Hast du da noch irgendeine Info drüber, was da genau los war? Oder?
Ja, also Leonie Daubermann hatte leider wirklich sehr viel Pech in Brasilien. Hatte sowohl in Mairipora als auch in Araxá zweimal Platten. Und soweit ich weiß, in Araxá kam dann noch ein Problem mit dem Pedal dazu und das war dann einfach so viel und dann stand sie schon wieder so viel rum mit der Hitze, dass sie dann quasi auch noch irgendwie Krämpfe bekommen hat und rausgegangen ist.
Ja, okay.
Und bei Ronja Eibel, die ist leider auch schon ein bisschen angeschlagen angereist und hat einfach gehofft, dass sie fit wird. Hat es aber irgendwie so ganz die Kurve nicht gekriegt und hat dann eben in beiden Rennen eigentlich einsehen müssen, dass sie einfach körperlich gerade noch nicht auf der Höhe ist und dann gerade so ein Hitzerennen wahrscheinlich mehr kaputt macht, als es irgendwas bringt.
Wie hektisch ist denn das jetzt für euch mit dieser Qualifikation? Also ich hatte ja auch einen Podcast mit der Nadine aufgenommen, die auf jeden Fall auch das Ziel hat, für Olympia zu kämpfen, für diesen Startplatz, die aber jetzt ja gar nicht in Brasilien war und vom Baby. Genau, wie oder auch jetzt für die anderen Starterinnen eben, die jetzt beide Male nicht im Ziel waren, ist ja jetzt sicher nicht so ideal gelaufen. Wie viele Rennen habt ihr noch Zeit, euch da zu platzieren, bis das entschieden wird?
Wir haben noch jetzt die Europameisterschaft, die ist in knapp 2 Wochen. Dann der Weltcup in Novo Mesto und die 2 Weltcups im Juni, also in Val di Sole und Crans-Montana. Also es sind noch
das sind nur einige.
Quali-Rennen und es ist auch so, dass im Endeffekt der mitgenommen wird, der am Ende am stärksten ist. Deswegen ist es zwar jetzt ganz nett, quasi, dass ich in Brasilien die beste Deutsche war, aber wenn die anderen halt in den anderen Weltcups stärker sind, dann bringt mir das eigentlich gar nichts. Weil logischerweise möchte der Bundestrainer den mitnehmen, der für Olympia am stärksten ist und nicht der, der vielleicht jetzt eine starke Frühform hatte.
Ja.
Also es haben noch alle sehr, sehr gute Karten, wenn sie jetzt in den anderen Rennen gut fahren. Es ist noch alles komplett offen. Es ist jetzt, glaube ich, hauptsächlich so ein bisschen eine Eigenmotivation für mich gewesen. Also ja, ich merke, es ist auf jeden Fall alles drin.
Genau, das ist doch das Wichtigste, oder? Dass man sagt, ich bin dabei bei der...
Ja, genau. Aber im Endeffekt muss man sagen, es sind 10 Fahrerinnen auf der Longlist. Das heißt, 10 Fahrerinnen, die die Option haben, sich noch zu qualifizieren. Und das ist schon eine Hausnummer, wenn nur eine Person gehen darf.
Und was ich interessant fand, dass man so einen deutlichen Unterschied sieht. Es gibt ja Länder, wie jetzt zum Beispiel bei den Französinnen, wo eigentlich klar ist, welche 2 mitkommen und die jetzt ganz eindeutig noch nicht die Form haben, wie jetzt Loana Lecomte. Und dann sind andere, wie jetzt die Amerikanerinnen, wo du wirklich siehst, da ist der Fight irgendwie voll offen, die jetzt schon so eine Frühform haben. Dann habe ich mir überlegt, eigentlich ist es doch von einem Land total schlau zu sagen, ihr zwei seid es, bereitet euch so vor, dass ihr dann zu Olympia gewinnen könnt. Oder?
Ja.
Wie siehst du das?
Ja. Das ist natürlich die Optimallösung, aber da muss man jetzt eben auch sagen, Frankreich hat die glückliche Lage, dass das eigentlich so eindeutig war in den letzten 2 Jahren, dass 2 Fahrerinnen auf einem anderen Level sind, dass es extrem überraschend gewesen wäre, wenn jetzt jemand anders plötzlich hier auf so einem Level von denen fahren kann. Und eben gerade USA sind es einfach 4 Fahrerinnen, muss man sagen, die letztes Jahr auf einem ähnlichen Level war, die halt eben dann nicht in dem Luxus waren zu sagen, okay, wir können das jetzt schon entscheiden, sondern wir müssen einfach abwarten und hoffen, wer jetzt hier die Stärkste ist. Und ja, es gibt da verschiedene Taktiken eben. Die haben jetzt hier in Brasilien die 2 Weltcups und soweit ich weiß dann noch Nove Mesto als Qualifikationsweltcup, um es dann fix zu machen.
Ach, die machen es dann schon fix.
Genau, und um eben dann trotzdem auch vielleicht den Fahrern zu sagen, okay, jetzt fangt euch nochmal kurz von der Frühform, die ihr jetzt eigentlich haben musstet und baut jetzt nochmal neu auf für Paris.
Okay.
Und wir fahren halt diese Taktik zu sagen, irgendwie zählt alles ein bisschen mit rein und quasi je näher die Rennen an Paris sind, desto wichtiger werden sie. Aber so ganz optimal ist natürlich auch nicht, weil wenn ich jetzt alles darauf setze, dass ich in Grand Montana meine Topform habe, dann wird es schwierig, die einen Monat aufrechtzuerhalten bis Paris.
Ist es ein Monat dazwischen?
Ziemlich genau ein Monat dazwischen, ja. Und da aber dann nochmal rauszunehmen, neu aufzubauen, ist auch wiederum zu knapp. Deswegen ist es irgendwie auch nicht ganz optimal, aber...
Boah, das ist ja schwierig.
Ja.
Das ist ja schwierig. Spannend.
Ja, wird spannend.
Ich habe mit einer Freundin gesprochen, die von uns beiden eine Freundin ist.
Ja, ich weiß, ja. Und,
genau, Raffaela Richter, gestern lang. Dann hat sie gesagt, ich soll dich doch mal fragen. Sie findet, du hast zu diesem ganzen Thema Olympia und dieser ganze Hype um die Saison eine ganz eigene Meinung. Das findet sie sehr interessant und irgendwie inspirierend. Was meint sie denn da damit?
Ja, jetzt hat sie ein bisschen aus dem Nähkästchen geplaudert. Das ist alles gut. Ja, wir waren im Herbst zusammen vom Verein in einem Trainingslager für die Nachwuchsfahrer und hatten da eine sehr lange Autofahrt auf Hin- und auf dem Rückweg zusammen. Das war eigentlich ziemlich cool, weil wir uns doch leider nicht mehr so oft sehen, aber da war dann ein bisschen Zeit zum Austauschen und wieder auf den aktuellen Stand bringen. Und da sind wir unter anderem eben auch aufs Thema Olympia gekommen, weil das natürlich ja schon sehr präsent ist für dieses Jahr. Ja. Und genau, ich habe da eben auch ein bisschen gesagt, dass ich das Gefühl habe, dass ich mir im Vergleich zu anderen, allen weiß ich natürlich jetzt nicht, aber zu ein paar anderen weiß ich auf jeden Fall deutlich weniger Druck mache, weil ich irgendwie nicht so sehr das Gefühl habe, es ist mein Riesentraum, zu Olympia zu kommen, weil ich dieses Thema Olympia zum Teil auch ein bisschen kritisch sehe, weil es irgendwie trotzdem ja auch, es kommt ja dann parallel zu den Olympischen Spielen auch immer wieder auf, dass irgendwie doch nicht alles so toll läuft, wie man es vielleicht sich vorstellt. Und ich meine, Paris ist jetzt immerhin kein Standort, den man so kritisch beäugen muss und wo irgendwie erstmal alles neu erbaut werden musste, das ist ja schon mal ganz positiv, aber trotzdem ist da einfach mit dem IOC Machenschaften eigentlich dahinter, die ich nicht so unbedingt toll finde und deswegen einfach so ein bisschen so ein, ja, Gefühl da noch mitschwingt bei Olympia, wo ich sage, das ist einfach nicht so das, wo ich sage, yes, geil, da will ich unbedingt hin, das ist alles super toll. Und das ist, weiß ich noch nicht so ganz, vielleicht ein Vorteil, vielleicht ein Nachteil, vielleicht beides ein bisschen, weil im Endeffekt, klar, habe ich dadurch ein bisschen weniger Druck, weil ich sage, klar, irgendwie ist es ein schönes Erlebnis, wenn ich dabei bin und habe jetzt auf jeden Fall nichts dagegen, sowas dann auch mal zu erleben und vielleicht dann mir auch noch eine bessere Meinung über das Event bilden zu können. Aber ich bin jetzt auch nicht am Boden zerstört, wenn das nicht klappt. Hat aber eben auch diesen Haken, dass vielleicht dann so ein Ticken Motivation fehlt, wenn es so richtig zählt, wenn es für andere der Riesentraum ist und ich sage, ja, Mai, wenn es nicht klappt, das ist auch kein Weltuntergang, dann fehlt vielleicht so ein ganz bisschen Motivation am Ende, weiß ich nicht, werden wir sehen. Ja, aber deswegen ist es so, beides ein bisschen irgendwie, ich würde gern hin, aber ich sehe irgendwie auch die bisschen die schlechten Seiten von Olympia und deswegen sage ich, wenn ich da nicht dabei bin, ist es auf jeden Fall nicht das Ende der Welt.
Ich kann das gut nachvollziehen. Ich glaube, dass es auch ein bisschen geprägt ist durch die Standorte von Olympia die letzten 4, 8, 12 Jahre, weil immer irgendwas war, egal ob Doping oder, ja, wie du sagst, einfach Länder, die korrupt sind und die einfach sowas nicht ausführen sollten.
Ja.
Und das hat ein bisschen diesen, ja, diese rosa Brille genommen, vielleicht.
Ja, ja. Ja. Ja, und irgendwo heißt ja immer so, Sport und Politik sollte man eigentlich trennen und
ja, kann man
Sportler
aber
machen Sport und der Rest ist nicht ihre Sache, aber das sage ich auch, ich kann das nicht. Ich kann jetzt nicht einfach sagen, ich schaue weg und es ist nicht mein Ding und ja, deswegen sehe ich dann manche Sachen ein bisschen kritischer.
Aber du hast sicher dieses Ziel oder diesen Traum von dem besten Austragungsort seit langer Zeit, das ist doch schön.
Also, ja,
Paris das ist sicher da schon eine andere Hausnummer, wenn es um viele politische Themen geht.
Ja.
Ja, wow. Jetzt haben wir schon bald eine Dreiviertelstunde lang geratscht, ohne dich eigentlich vorzustellen. Die meisten denken jetzt, ah ja, gut, schön.
Hallo.
Lass uns doch nochmal kurz das Rad zurückdrehen, dich vorstellen und wenigstens so ein paar Abschnitte aus deinem Leben noch erfahren, wie es denn jemand schafft, eventuell zu Olympia zu kommen. Genau, Lia Schrievers, haben wir schon gesagt, du bist 26 Jahre alt, du kommst aus Bayreuth. Hilf mir kurz, was für eine Art von Fränkin ist man nochmal, wenn man aus Bayreuth kommt?
Eine Oberfränkin.
Oberfränkin, richtig. Das ist nämlich für alle Nicht-Bayern, das ist ein großer Unterschied zwischen den
Franken. Sehr großer.
Ganz spannend ist bei dir, dass du, wie ja viele, mit Cross Country gestartet hast und dich aber dann einige Jahre eigentlich auf diesen Eliminator-Sprint konzentriert hast. Erzähl doch mal so ein paar Eckpunkte aus deinem Werdegang, aus deiner Karriere und wie das denn dann letzten Endes zustande kam.
Ja, also ich, genau, korrekt gesagt, ich bin im Cross Country gestartet. Ich denke, viele im Nachwuchsbereich ist auch darauf ausgelegt einfach. Es ist auch die olympische Disziplin mit den meisten Fördergeldern dahinter. Dementsprechend bin ich da direkt mal reingerutscht, habe auch Spaß gehabt, habe auch dann im Nachwuchsbereich die ersten Erfolge gerade so Ende U17, Anfang U19 hin gehabt und bin, hatte ich ja schon gesagt, Ende U23 dann in den Nationalkader gekommen. Habe da eigentlich 4 Jahre, sagen wir mal, mittelmäßig gut verbracht, nie so ganz das erreicht, was ich erhofft habe. War ein Auf und Ab, hatte in der Zeit auch pfeifisches Drüsenfieber, wo ich dann fast eine ganze Saison mal aussetzen musste. Und
krass.
Dann, das ist mein letztes U23-Jahr, was ja oft das ist, wo man die meisten Hoffnungen auf Erfolg hat, war das berühmte Corona-Jahr bei mir, blöderweise. Und ich war, denke ich, in einer extrem guten Form im Frühjahr. Ich hatte mir dann Urlaubssemester genommen im Studium, war dann von Anfang Januar bis Ende März in Südafrika, um dort zu trainieren und habe da auch parallel dazu noch bei Songo, das ist so eine von Specialized Supported Hilfsorganisation, mitgearbeitet und habe da eine richtig, richtig gute Zeit verbracht. Und dann kam Corona und alle Wettkämpfe waren gecancelt und zum einen natürlich ein bisschen eine mentale Challenge, zum anderen haben sich bei mir dann auch nochmal Rückenprobleme entwickelt, die dann für diese kurze Corona-Saison, die ganz am Ende war, das war ja dann erst Oktober, hatten wir dann nochmal 2 Weltcups und dann direkt danach EM, WM und Deutsche Meisterschaft. Und da sich direkt im ersten Weltcup hat sich der Rücken gemeldet und hat mich dann eigentlich ziemlich ausgebremst für diese Wettkämpfe und war dann doch enttäuschend für mich, weil ich so viel Hoffnungen auf das Jahr gesetzt hatte. Bin trotzdem im Nationalkader geblieben, weil es natürlich auch ein schwieriges Jahr war. Und vor allem zu meiner Überraschung hin in ein Profiteam eben gekommen. Mhm. Also die Maloja Pushbikers sind irgendwie trotzdem auf mich aufmerksam geworden in diesen kurzen Saison und haben mir dann eben angeboten, dass ich in ihr Team kann. Und das war wirklich ein Traum für mich damals, irgendwie eben mal ein Profiteam zu haben und diesen wirklich Rundum-Support mit einem Koch und einem Physio und sogar 2 Mechanikern und einem Teamchef, der alles organisiert und man muss eigentlich nur noch anreisen und trainieren und schlafen und essen. Und halt auch Fahrerinnen und Fahrer in dem Team, die natürlich eigentlich alle besser waren als ich, war da auch das Nesthäkchen und ja, war irgendwie total cool. Und hat sich aber dann In dem Jahr musste ich mein Praxissemester fürs Studium machen, war dann den Winter über, konnte ich in der Schweiz es machen, aber war dann schon ziemlich am Limit mit 35 Stunden arbeiten und trainieren und habe dann damit mit dieser Aktion leider mein pfeifisches Drüsenfieber nochmal so reaktiviert. Das ist ja dann oft ein bisschen stressbedingt, dass es sich dann nochmal meldet und bin dann quasi in meine erste Elite-Jahr und in dem Profiteam eigentlich wieder krank gestartet. Musste dann ziemlich schnell einsehen, dass ich hier wieder abbrechen muss und keine Wettkämpfe fahren kann und mich erstmal erholen muss. Und das hat dann auch dazu geführt, dass ich mich im Endeffekt dann mal umorientiert hatte auf den Eliminator in dem Jahr, weil so eine Sprintform eben, zum einen ist es ja eh Sprinten schon mal recht viel Veranlagung und zum anderen kann man die auch einfach deutlich schneller dann aufbauen, wenn man einfach diese Spritzigkeit dann trainiert. Deswegen, als ich dann gemerkt habe, es funktioniert langsam wieder nach wieder über 2 Monaten nicht auf dem Fahrrad, war dann schon, ich glaube, Ende Juni. Und dann war klar, bis ich hier jetzt eine ordentliche Cross-Country-Form habe, ist die Saison wahrscheinlich rum. Deswegen versuche ich es jetzt einfach mal im Sprint und war dann auch sehr überraschend erfolgreich. Aber habe, glaube ich, 4-mal den 2. Platz gemacht in dem Jahr. Und habe dann meinen Versuch noch gestartet im Cross-Country im letzten Weltcup in Lanzerheide. Bin da aber auch nur 50. oder sowas in dem Dreh geworden. Also war dann doch wieder enttäuschend. Das war aber noch mein letzter Versuch quasi, mich doch noch für die Nationalmannschaft wieder zu qualifizieren fürs Jahr drauf, der damit dann gescheitert war. Was dann auch erstmal wieder hart war, weil am selben Wochenende mir das Team dann mitgeteilt hat, dass das Team quasi schließen werden, dass es das im Jahr drauf nicht mehr gibt.
Ah, super.
Und dann hängst du erstmal komplett in der Luft und denkst dir, okay, also ich habe keine Ergebnisse, ich habe kein Team, ich habe keine Nationalmannschaft, was mache ich jetzt eigentlich? Und
What the
war
timing?
aber irgendwie doch im Nachhinein alles voll gut, dass es so gekommen ist, wie es gekommen ist. Und ja, im Endeffekt wurde ich dann ein bisschen aufgefangen, eben von meinem Heimatverein in Bayreuth, die dann auch noch so ein Team hat, für das die Raffa auch mal gefahren ist, eine Zeit lang, das 29er Racing Team, das mein Trainer mitleitet und die dann gesagt haben: Ja, irgendwie, wir kriegen das hin, du kannst in unserem Trikot fahren und wir schauen mal hier, dass wir irgendwelche heimischen Sponsoren, die einfach das ein bisschen mitfinanzieren, deine Reisen und wenn du das willst, dann schaffen wir das. Und ich wollte das irgendwie auf jeden Fall, weil mir auch im Winter, obwohl ich eigentlich so am Limit war und 35 Stunden arbeiten musste, es ist super viel Spaß gemacht hat, das ganze Training. Und es war auch der erste Winter, wo ich kein Trainingslager hatte, weil ich eben so beschäftigt war, dass ich nicht weg konnte. Und irgendwie hatte ich keinen einzigen Durchhänger, wo ich dachte, ich habe jetzt keinen Bock mehr auf Training. Und dann habe ich irgendwie gesagt, das macht mir so viel Spaß irgendwie, wieso soll ich das jetzt alles lassen? Und gleichzeitig ist aber natürlich auch jeder Druck abgefallen, weil man war nicht mehr in der Nationalmannschaft, man hatte kein Team, was man irgendwie zufriedenstellen musste, sondern es war plötzlich so, ich mache das alles auf eigene Faust und für mich und weil es mir Spaß macht und dann schauen wir mal, was wird. Und das war wirklich ein bisschen so ein Wendepunkt, der eben dann überraschenderweise wieder dazu geführt hat, dass ich plötzlich viel besser Fahrrad gefahren bin als davor.
So witzig, wie
Und
das läuft.
ja, und dann in Tschechien so mein erstes UCI-Rennen gewonnen habe, dann 25. im ersten Weltcup geworden bin schon und dann natürlich auch der Bundestrainer direkt wieder aufmerksam geworden ist und
Wo kommt denn die jetzt wieder her?
genau. Und in dem Jahr war ja auch die European Games in München, was richtig cool war, also ein großes Event daheim war und ich
Ja, das
habe mich
hat
dann
cool
dafür
ausgeschaut.
qualifiziert, es war eine Riesenerfahrung, durfte dann auch mit zur Weltmeisterschaft und war im Endeffekt dann auch wieder im Jahr drauf im Nationalkader.
Mega.
Und
Wie hat
ja.
sich dann deine Sponsoring-Situation entwickelt?
Ja, das war dann ziemlich spannend. Ich hatte nach dem Jahr, ich glaube, 2 oder 3 Angebote für ein Profiteam wieder, wo ich dann auch
Im
Gehalt
Cross-Country, ein
bekomme.
Profiteam im Cross-Country dann, nicht?
Genau, ja. Ich hatte mich davor aktiv entschieden, dass ich Cross-Country fahren will. Ich hatte auch im Jahr davor schon in Eliminator komplett wechseln können, aber irgendwie habe ich gemerkt, das ist nicht das, was mich so richtig glücklich macht. Ich fahre das gern mal nebenbei, aber irgendwie so als Hauptdisziplin hätte es mich nicht glücklich gemacht und deswegen doch wieder der Fokus auf Cross
Super.
Country. Und eben durch diese Erfahrung, ein Jahr im Profiteam gewesen zu sein und dann ein Jahr alles alle selber gemacht zu haben, habe ich dann gesagt, ich will eigentlich gar nicht mehr ein Profiteam.
Echt?
Ja, und habe dann tatsächlich alle Angebote abgelehnt.
Wow.
Und habe gesagt, ich will mein eigenes Ding irgendwie machen und ich habe das Gefühl, das ist irgendwie will ich was anders machen und ich möchte eben nicht dieses Leben leben, wo man einfach nur in einem Profiteam ist und alles wird für einen gemacht und man hängt alle Zeit nur da rein, schnell Fahrrad zu fahren. Irgendwie gibt es noch mehr im Leben. Und ich hatte ja schon mal auch kurz erwähnt jetzt, dass ich in Südafrika damals bei der Hilfsorganisation immer mitgeholfen habe und das war eben auch, denke ich, so eine Erfahrung, die mich super glücklich gemacht hat, eben nicht nur da jetzt 3 Monate nur für mich zu trainieren und eine schöne Zeit zu haben, sondern irgendwie auch noch parallel was zu machen, was irgendwie mehr bedeutet. Und das Bedürfnis habe ich da dann auch wieder gespürt, dass ich irgendwie was machen will mit diesem Sport kombiniert, was eben nicht nur sich die ganze Zeit um mich selber dreht, sondern irgendwie noch mehr bewirkt. Und da hat sich dann ergeben mit 2 Freundinnen, dass sie das auch ein bisschen cool fanden, die Idee. Cool. Und ich dann mit eben der Antonia Daubemann und der Nama Neumann aus Israel selber ein Team gegründet habe, das Team One Vision. Und wir jetzt das 2. Jahr auf eigene Faust quasi unterwegs sind und das organisieren und versuchen, so ein bisschen den Sport einfach mit sozialem Engagement zu kombinieren und da auch wirklich aktiv was für die Nachwuchsarbeit zu tun, beziehungsweise mein Herz schlägt so ein bisschen auch eher so für Afrika und da in die Richtung noch zu gehen. Da ist jetzt noch nichts gestartet, aber das ist auf jeden Fall das Ziel, da in die Richtung irgendwo einfach Kinder, die nicht so privilegiert aufwachsen wie wir hier in Europa, zu unterstützen und eben diese Möglichkeit zu geben, so einen geilen Sport zu machen, wie wir hier machen können.
Hammer.
Ja.
Wo kann man euer Team verfolgen, wenn man sagt, das ist eine tolle Idee, da will ich mehr drüber erfahren?
Wir haben also auf Instagram eben unsere Teampage, Team One Vision, und da ist aktuell eigentlich, ja, das ist unsere Plattform. Wir sind noch am Anfang, aber ich bin eigentlich sehr zuversichtlich, dass das noch richtig cool werden wird. Wir haben hier ein paar kleine Sponsoren drumherum, mit denen wir auf jeden Fall so über die Saison kommen und ja, da jetzt Stück für Stück weiter dran arbeiten wollen.
Hat dieser Gedanke, mehr zu erreichen oder was Gutes zu tun, auch damit zu tun, dass du sehr gläubig bist und das auch so ganz offen lebst und kommunizierst, ist das für dich was, was dir, ja, es steckt ja da bestimmt mit drin oder bist das einfach du als Person und das kann man gar nicht so trennen?
Siehst du das? Das ist eine sehr gute Frage. Das, glaube ich, kann ich auch gar nicht so gut beantworten, weil, also man kann es definitiv nicht trennen.
Nee, kann man nicht, es ist echt eine ironische Frage.
Weil dieser Glaube ist, also das ist ja komplett damit drin, diese Nächstenliebe und ich bin so aufgewachsen, aber ich habe das auch selber für mich nochmal aktiv entschieden, dass ich das möchte und dass ich das glaube und ja, deswegen ist das sicherlich einfach irgendwo miteinander verwoben, dass das irgendwie, dass das in mir drin ist, dieses Bedürfnis danach. Aber es ist auf jeden Fall schon lange vorhanden. Also ich war auch schon, als ich 14 war und damals dann mehr Geld bekommen hatte von meinen Eltern. Also das, die haben dann damals gesagt, wir kriegen unser Kindergeld, aber dafür müssen wir auch alles zahlen, um uns so ein bisschen den Umgang mit Geld beizubringen. War irgendwie meine Entscheidung direkt, ich möchte so ein Patenkind in Afrika mit dem Geld unterstützen.
Mit 14 ist das schon eine...
Ja, also deswegen irgendwie war das schon länger vorhanden bei mir, ja.
Cool. Und du hast ja auch immer, die Rafa hat gesagt, du bist unglaublich schlau.
Ja, wow. Das ist ein Kompliment.
Als Kompliment. Genau, also du hast schon immer, wenn wir es jetzt gar nicht so spezifisch erwähnt haben, eben nicht nur den Sport gemacht. Also du hast ein abgeschlossenes Maschinenbaustudium. Und Physikstudium, oder wie? Kann das sein?
Nee, das habe ich abgebrochen. Okay. Ich habe nur Maschinenbaustudium abgeschlossen.
Und hast auch sehr viel immer parallel gearbeitet, hat die Rafa mir erzählt. Das haben jetzt schon einige Sportler im Podcast gesagt. Der Lukas Schwarzbauer hat das auch gesagt, dass einfach der reine Fokus eben auf den Sport gar nicht unbedingt immer was bringt. Aber du hast jetzt ja schon gesagt, in diesem einen Winter hast du dich auch wirklich übernommen, rückblickend.
Ja.
Genau, wie handhabst du das jetzt oder wie hast du es jetzt letzten Winter gemacht? Wie machst du es jetzt für diese Olympiasaison? Was machst du noch alles neben dem Training?
Ja, es ist auf jeden Fall ein Lernprozess und ich bin da auch noch nicht fertig mit dem Lernprozess. Also ich bin da definitiv ein paar Mal an meine Grenzen gestoßen und ich denke auch schon, dass das erste Mal Pfeifelsdrüsenfieber mit dadurch bedingt war, dass ich halt einfach Studium und Sport und da ausgezogen war und dann erstmal alles selber organisieren musste. Und parallel eben, ja, ich hatte das Praxissemester, was einfach viel Arbeit war, habe danach auch weiter als Werkstudentin gearbeitet, ziemlich viel remote, was natürlich praktisch ist als Sportler, weil man es von überall aus machen kann, aber es ist natürlich so ein Ding, wenn du dann so 15 bis 20 Stunden neben dem Training noch irgendwie an Arbeit unterkriegen musst, das ganze Jahr über, dann trotzdem manchmal ein bisschen ja, ist Limit.
Ja, klar. Wie viele Stunden trainierst du in der Woche für jemanden, der das jetzt gar nicht so weiß, oder was?
Also das kommt ja extrem auf die Phase an. Im Winter ist es dann schon, geht es schon Richtung 20 Stunden die Woche. Im Sommer mit den Wettkämpfen ist es aber halt dann auch mal nur so 10 bis 15 Stunden.
Ja, aber das muss man sich mal vorstellen. 20 Stunden, dann Regeneration, dann ein eigenes Team organisieren, dann noch 20 Stunden arbeiten.
Ja, genau. Cool. Aber ich habe es reduziert. Also ich habe ja jetzt nur noch so 5 bis 10 Stunden die Woche, in denen ich arbeite.
Ja, okay.
Je nach Woche eben, wie es auch gerade reinpasst. Und ansonsten habe ich jetzt einen Master angefangen, aber auch an der Fernuni. Mhm. Und der ist auch noch mal ein bisschen entspannter. Ich strecke den jetzt auch auf 6 Semester statt 4 Semester. Ach, dementsprechend geht es bisher, ich bin da jetzt noch recht am Anfang, geht es ganz gut eigentlich nebenher. Und so aktuell würde ich sagen, habe ich eine ganz gute Balance gefunden zwischen allem. Mhm. Aber es gibt schon immer Momente dann in der Prüfungsphase oder so, wo man doch wieder merkt, okay, jetzt ist gerade Limit. Ja, aber es ist, denke ich, auch einfach ein guter Lernprozess zu merken, okay, wo sind meine Grenzen und wo muss ich hier lernen, mal Nein zu sagen und einfach mal zurückzuschrauben, weil ja, es geht halt einfach nicht alles im Leben.
Ja. Das ist echt so. Auch wenn man gerne mal alles machen würde.
Ja.
Ja, toll, spannend. Spannend. Wir kommen noch langsam dem Ende zu. Apropos gut. Deine Zeit. Aber es ist echt super interessant mit dir. Eine Frage noch zum restlichen Jahr. Also du hast jetzt eben diese 4, 5 Quali-Rennen noch, dann ist dieses riesen Olympia-Ding. Gibt es noch ein weiteres Highlight für dich dieses Jahr? Was steht noch an? Was ist vielleicht das Rennen, wo noch du drauf zufieberst?
Also das nächste Highlight ist natürlich die Weltmeisterschaft, die jedes Jahr auch ein Highlight ist. Die ist für Cross Country in Andorra dieses Jahr. Aber was noch besonders dazu kommt, ist, dass wir dieses Jahr in Deutschland auch eine Weltmeisterschaft haben, nämlich im Sprint in Aalen. Und nachdem ich ja schon gesagt habe, dass ich, wenn es reinpasst, gerne Sprint fahre und irgendwie da auch die letzten Male nicht so ganz unerfolgreich war, ist das natürlich ein Highlight. Das ist in dem Fall jetzt auch 2 Wochen vor Olympia, also wenn ich es fahre, dann ist es auf jeden Fall Schlag auf Schlag.
Wann ist es dann?
Am 14. Juli.
14. Juli. Das ist ja bestimmt auch cool zum Zuschauen.
Das ist richtig cool. Ja, also da war ich jetzt schon 2-mal, die letzten 2 Jahre war der Weltcup. Und das ist wirklich eine richtig, richtig coole Veranstaltung. Das ist mitten in der Innenstadt und da wirklich rundherum um die Strecke stehen sie in 3er-Reihe und jubeln einem zu. Es ist wirklich vom Vibe her ein richtig cooles Event und dementsprechend freue ich mich da auch super auf die Weltmeisterschaft dieses Jahr.
Geil. Und wann ist die Cross-Country-Weltmeisterschaft?
Genau, das Datum.
Ah, das ist Ende August, gell?
Ende August,
ja. Ja, genau. Okay.
Oh, ja.
Ja, krasses Jahr.
Ja.
Krasses Jahr. Ich drücke dir auf jeden Fall die Daumen, wir werden das verfolgen. Vielleicht kommst du ja auch nochmal irgendwann zu Gast, wenn du Lust hast.
Ja, gerne.
Und die allerletzte Frage noch, das habe ich letzte Woche mit den Gerigs gemacht und das fanden die Leute ganz gut. Vielleicht noch ein Tipp von dir, dein Lieblingstrail, Lieblingsbike-Region in Deutschland und Europa, der Welt, was fällt dir so ein, wo gehst du? Was ist so eine Runde, die dir in Erinnerung geblieben ist?
Boah, eine einzige nur.
Nee, kannst du 2 oder 3 nennen.
Ganz viele. Ja, also ich denke, ich fange auf jeden Fall hier, mein aktuelles Zuhause ist in Regensburg an, also da gibt es auch echt richtig schöne Runden und ich bin immer wieder richtig happy, wenn ich hier daheim auf meinen Hometrails unterwegs bin. Und quasi im Nabtal ist es dann von der Donau weg, echt cool gebaut. Und ansonsten, wenn ich ein bisschen unterwegs bin, was richtig cool ist immer wieder, ist Livigno, finde ich, zum Radfahren. Also da zum einen gibt es da einen coolen Bikepark, zum anderen aber auch sonst richtig coole Gegend einfach. Und ich bin auch einfach ein Bergmensch, ich liebe es, wenn ich die Berge um mich herum sehe. Deswegen irgendwo in den Bergen unterwegs sein ist einfach richtig toll. Und relativ neu jetzt fand ich auch richtig cool letztes Jahr in Mont Saint-Anne in Kanada. Da waren auch wirklich, also da waren Trailnets, was war wirklich ein bisschen traurig war, dass man das eigentlich nicht nutzen konnte, weil man die Weltcup-Strecke die ganze Zeit fahren musste. Also wenn ich da mehr Zeit habe, also die Gegend kenne ich jetzt, aber auch was ich gehört habe, glaube ich, Kanada auch einfach richtig cool zum Mountainbiken.
Perfekt. Top. Besserer Abschlusssatz ist ja gar nicht. Gleich alle voll motiviert. Sonne scheint mittlerweile auch. Winter ist auch
Ja,
vorbei.
bei mir auch.
Kann es losgehen. Super. Lia, vielen Dank.
Sehr, sehr gerne, hat
Danke
mich
für die
gefreut.
Einblicke in Brasilien und in diesen olympischen Gedanken und alles Gute für die Saison.
Vielen Dank.
Danke. Ciao.
Ciao.
Ciao, ciao.